Hallo und wie immer welcome back zu einer neuen Folge von Arrest and Digest. Ja, heute nochmal ein Interview. Ich bin gerade im Flow, aber ich habe auch unglaubliche Freude daran, Leute einzuladen, die ihr Wissen teilen, ihre Erfahrungen teilen und ich glaube, sowohl deinen als auch eben auch meinen Horizont bereichern. Heute spreche ich mit der wunderbaren Christine Weigel. Auch Christine hat einen Podcast, er heißt Essenz Leben. Du findest sie in den Shownotes, falls du am Ende, und ich bin mir fast sicher, nochmal mehr über sie erfahren möchtest. Christine hat es sich auf die Fahne geschrieben, Menschen zu ihrer Essenz, zu ihrem wahren Kern zu verhelfen. Sie macht das durch viel, viel Ayurveda, aber auch durch Energiearbeit. Und ich hatte bei ihr eine Sitzung und ich habe unglaublich viel mitgenommen. Sie hat mir Dinge gesagt, die ich so nie gespürt hätte, aber sie empfängt einfach Energien und das klingt, ich weiß, erstmal ganz spirituell und hokuspokusmäßig, aber so ist sie gar nicht. Also sie sagt selbst von sich, sie ist nicht so Om Shanti Shanti und so kommt sie auch gar nicht rüber, sondern sie ist eine sehr geerdete, sehr, sehr kluge Frau, die ein Leuchten ausstrahlt, wie ich es bei wenigen Menschen sehe. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Lass uns einfach rein starten und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Namaste. Hallo, liebe Christine. Schön, dass
Hallo.
du da bist. Ja, ich weiß einiges von dir. Ich habe auch tatsächlich schon eine Sitzung bei dir machen dürfen, aber ich vermute mal, dass da ein oder andere da draußen noch nicht mit dir in Kontakt gekommen ist. Deswegen magst du dich einmal noch kurz vorstellen?
Gerne. Also erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. ja, also was mache ich so? Die Grundgeschichte bei mir ist so, dass ich den Impuls hatte, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Wir sind einfach viel, viel mehr, als wir glauben, dass wir sind. Ja, man sieht zwar den physischen Körper, aber was eigentlich um uns herum ist, das nehmen wir im Normalfall ja gar nicht wahr. Und ich habe schon relativ früh bemerkt, dass ich, ja, dass ich Energien fühlen kann, wusste damals aber überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Und habe dann so einen normalen Weg eingeschlagen. Ich bin Lehrerin vom Ursprung her und habe dann erkannt, dass auch die Kinder irgendwie mehr brauchen. Habe dann Kinder-Yoga unterrichtet, dann ist der Klang dazu gekommen, weil ich bemerkt habe, ja, irgendwie brauchen die Kids noch mehr. Und dann habe ich eine Yoga-Ausbildung gemacht, klassische Yogalehrerausbildung. Und dann kam Ayurveda dazu. Und dann war mir klar, was ich kann oder was meine Tools auch mir oder die Tools, die mich dabei unterstützen, ist, dass ich Menschen zeige, was ihre Essenz ist oder sie zu ihrer Quelle bringen. Was ist das jetzt? Das ist dieses Gefühl, dieses, ich sage jetzt mal, dieses Gefühl der des Angebundenseins, des Glücklichseins vielleicht sogar. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich spreche da sehr gerne von der Lampenschirmmethode. Kennst du schon? Du warst schon bei mir bei einer Sitzung. Also man kann sich das so vorstellen, dass bei uns im Inneren ein Licht ist. Etwas, das, also ich nenne es jetzt mal Licht. Wir können auch sagen, die Seele, ich sage gerne dazu die Essenz. Und aus dem Yogischen kennt man auch diese Hüllentheorie, ja, dass es mehrere Hüllen gibt, mehrere Schichten, mehrere Körper. Und das gibt es wirklich. Also es schaut auch vom Energetischen so aus, dass wir wie Schichten sind. Und wir sehen nur die grobste Schicht, unseren physischen Körper, aber es gibt eben noch den emotionalen Körper, Mentalkörper, ja, das ist das astrale Feld. Und wenn wir die Schwingung harmonisieren im System, dann fällt es uns leichter, uns auch in unserer Essenz wahrzunehmen. So viele Menschen sagen, wow, da ist in mir noch so viel Potenzial und da ist noch etwas in mir, aber ich weiß nicht und ja, ich komme nicht hin und irgendwie ist da noch was, da ist noch so, so viel mehr. Und das ist genau das, dass dann diese Hüllen oder so anders schwingen, in einer anderen Schwingung sind. Und ja, und durchs energetische Arbeiten schafft man da eine Harmonie, sodass sie sich wieder mehr im Herzen fühlen, in ihrer Essenz wahrnehmen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache in der Essenz, im Kern. Ja, ich habe mehrere Tools. Also das ist Ayurveda, ist ein großer Teil von mir, weil ich, ja, ich habe auch ein halbes Jahr in Indien gelebt und da war da auch in Spitälern, habe dort hospitiert. Das ist halt einfach so, wo man merkt, wow, da geht einem das Herz auf. Das habe ich schon einmal gemacht in anderen Leben. So, ja? Und ja, der Klang ist sehr wichtig, weil alles ist eigentlich Vibration. Und wenn du im Körper wo eine Blockade hast, dann schwingt dort der Teil in einer anderen Frequenz. Und mit Hilfe vom Klang, sei es jetzt, dass man den Gong verwendet, Schalen oder vielleicht sagt ja auch die Handpan was, das ist so ein Instrument, schaut aus wie ein UFO. Mhm.
Sieht man jetzt auch
mehr. Ja. Sieht man mehr, genau. Oder auch Stimme, also Mantren chanten ist auch etwas, das das System harmonisiert zum Beispiel. Ja, das ist auch ein wichtiges Tool, die Atmung. Also ich selber praktiziere Kriya-Yoga, also Chakren-Meditation, wo du sehr tief gehst. Aber ich atme auch mit den Menschen, mit den Klienten, die zu mir kommen. Ja, und halt das Körpertherapeutische, also sprich, den Menschen zu berühren. Ja, also versuchen, aufgrund von der Berührung entsteht dann so etwas wie eine Verbindung zum Energetischen. Ja? Und du kannst halt dann diese Schwingung harmonisieren. Ja, und ich arbeite übers Herz. Ja? Das ist so die.
Das heißt, du hast so aus ganz vielen Ebenen, ganz vielen Tools, sage ich jetzt mal, so deine Art zu arbeiten, dir zusammengebastelt, klingt jetzt abwertend, aber so ein Puzzleteil. Nein,
das stimmt schon so. Also es ist ein intuitives Arbeiten. Also man kann sich das ja nicht so vorstellen. Ja? Also ich fühle, wenn man sich jetzt fragt, na, wie geht das? Wie kann jemand so
fühlen? Ja, die Frage lag mir auf der Zunge als verkopfter Mensch.
Also wie kann man sich das vorstellen? Ja? Man fühlt, also unsere Wahrnehmung, bei manchen Menschen ist die Wahrnehmung ein bisschen stärker. Dass du zum Beispiel spürst, wenn jemand hinter dir steht, obwohl du ihn gar nicht siehst. Mhm. Ich habe das als Lehrerin oft bemerkt, dass Kinder, die sehr sensibel waren, wir sagen auch hochsensible, die haben bemerkt, wenn ich 1,5 Meter dahinter schon gestanden bin, die haben sich umgedreht. Ja? Die haben den Energiekörper quasi schon gespürt. Und das Gleiche kann mit Sehen passieren. Das heißt, dass man einen Menschen anschaut und man sieht nicht nur den physischen Körper, sondern man sieht auch die Energie. Das ist wie wenn Licht strahlt. So kann man sich das vorstellen. Und bei mir ist es so, dass ich das fühle. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, es funktioniert auch über Skype oder über Zoom, und ich fokussiere mich auf den, dann kriege ich wie Bilder. Das heißt, über das Fühlen, über das Wahrnehmen kriege ich Bilder. Zum Beispiel kriege ich ein Bild von deinen Organen, wenn das gerade das Thema ist, und merke, dass ein Organ, dass es wie ein dünkleres Feld ist. Dann merke ich, dass dort die Energie niedriger schwingt. Und man kann sich, also das ist etwas, was wir uns in unseren Köpfen nicht vorstellen können. Ja.
Definitiv, aber also wie gesagt, ich habe ja eine Sitzung bei dir machen dürfen und ich kann echt bestätigen, dass du Dinge, ich sage jetzt einfach mal, gesehen hast, die ich dir vorhin nicht erzählt habe. Das heißt, du wusstest die von mir nicht, aber du hast tatsächlich ins Schwarze getroffen. Und ich glaube, wir alle dürfen ab und an unseren Kopf ein bisschen ausschalten und ein bisschen mehr, wenn wir es jetzt in deiner Wortwahl belassen, in die Herzenergie gehen und vertrauen und auch mal schauen, was gibt es denn da noch, außer ganz viel Medikamenten und an einem Rumgedoktor, sondern einfach mal schauen und sich öffnen für andere Heilungswege. Und deswegen fand ich es ganz, ganz schön, dich kennenzulernen, in deinem Podcast reinhören zu dürfen. Also, was heißt reinhören? Ich höre ihn regelmäßig. mit dir zu machen. Genau. Wie bist du denn zum Ayurveda gekommen? Was war so deine erste Berührung? Also gibt es da eine Verknüpfung mit der Energiearbeit oder auch in deiner Geschichte?
Also es war Ayurveda, ist, glaube ich, immer dann, wenn man mit Yoga irgendwie was zu tun hat, kommt auch Ayurveda ins Feld, weil es kommt aus den Veden, aus den gleichen Schriften. Und ich habe bei meiner ersten Yoga-Ausbildung habe ich ja so Basics ein bisschen erfahren und habe gemerkt, dass mein System da reagiert. Also das war so wie, okay, ja, das ist eh klar so, ja. Mhm. Da habe ich schon bemerkt, das macht irgendwie was mit mir. Und wo ich dann wirklich tiefer gegangen bin, das war auch bei einer Yogalehrerausbildung und das war sehr spannend, weil da Da hatte ich eine hochgradige Waterproblematik. Das war interessant. Es war sehr vergeistigt, sage ich jetzt mal. Also wir haben viel meditiert und ich habe bemerkt, dass die Luft und Raum viel stärker geworden ist. Also dass die Erde gar nicht mehr so stark da war. Und wir haben sehr viel Rohkost gegessen. Für mich, also ich habe beides Water und Bitter in meiner Konstitution. Und dann habe ich bemerkt, dass das mich austrocknet in irgendeiner Form. Und ich habe dann wirklich Schlafstörungen gehabt. Und in der Gruppe war eine Ayurveda-Therapeutin. Und die hat zu mir gesagt, okay, mach das, das, das. Also es waren so Basics, ja. Also warm essen. Dann habe ich Milch mit Ghee getrunken. Sie hat mich zweimal richtig, richtig ordentlich geölt. Und ich habe so intensiv gespürt, was das mit mir macht. Und dann danach bin ich zu einem Ayurveda-Arzt gegangen, weil ich habe sehr, sehr, seit, eigentlich seit meiner Jugend Zyklusunregelmäßigkeiten gehabt. Also Blutung war mal 30 Tage, dann wieder 40 Tage, dann 50 Tage und so. Und ich habe bemerkt, das fühlt sich nicht so gut an. Es fühlt sich nicht richtig an. Mein Körper möchte Regelmäßigkeit, weil gerade diese Reinigung, das ist so wichtig fürs System. Und ich habe davor aber halt alles Mögliche probiert, homöopathisch, Osteopathie, TCM und das war alles fein und das hat mir alles in irgendeiner Form geholfen, aber die Blutung war trotzdem nicht regelmäßig. Dann kam ich zu einem Ayurveda-Arzt und der hat mir also mein Verhalten modifiziert ein bisschen, hat mir Kräuter gegeben und ich habe da damals begonnen zu ölen, also das heißt, den Körper selber zu ölen. Und innerhalb von einem halben Jahr habe ich einen regelmäßigen Zyklus bekommen bis heute. Das ist so 28 Tage. Also es ist wirklich. Und da wusste ich, aha, das geht mit mir in Resonanz. Ja, es ist ja auch immer, was geht mit einem selbst in Resonanz? Und ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber sehr oft ist es so, wenn man im vorigen Leben schon das mal gemacht hat oder in irgendeinem Kontext, ja, das war, geht man total in Resonanz damit und dann reagiert der Körper auch drauf. Also wir können alle davon ausgehen, alle, die jetzt zuhören und im Ayurveda-Feld sind, ob sie es glauben oder nicht, aber die haben das in ihrem Leben schon einmal gemacht, ja, also in einem anderen Leben so.
Ich finde die Vorstellung total schön, dass wir das immer ins nächste Leben mittragen. Also es ist jetzt hochspirituell schon voll im Thema drin, aber ich kann das auch irgendwie so für mich ein bisschen ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Also ich bin da erst ganz neu in dem Feld, aber ich würde es nehme das gerne mal so an und wachse damit rein, sage
Ja,
ich.
man kann. Schau mal, man kann sich's ja nicht vorstellen in unseren Köpfen, wie soll das gehen? Aber ich habe da einfach schon so intensive Erfahrungen auch in Indien gemacht, dass mir ganz klar war, ja, ich habe auch Bilder bekommen von anderen Leben, wo du sagst, oh, ist die Frau verrückt? Wie geht denn das? Ja, aber weißt du, ich lebe ein erdiges Leben und weißt du, man kann ja beides vereinigen. Also man muss jetzt nicht deshalb, weil man halt sehr spirituell ist, nur mit Räucherstäbchen herumlaufen und es ist so, sondern ein spirituelles Leben bedeutet, in Genuss hier zu sein und all diese Dinge, die wir geschenkt bekommen haben oder die da sind, dass man die genießt, ja, und in der Fülle lebt. Ja.
Genau, das finde ich jetzt mal ganz spannend. Wie würdest du denn heute, ich sage jetzt mal modern, Spiritualität wirklich auch definieren?
Ich glaube, dass es genau das für mich ist, also dass man mehr aus der Kontrolle rausgeht, aus dem Verstand, sich wieder auf diese Freude im Herzen fokussiert und nicht mit dem Fokus, also gerade die Zeitqualität jetzt auch mit dieser ganzen Krisensituation, nicht wie schaffe ich viel Geld in mein Leben, also wie werde ich erfolgreich im Geld, sondern wie werde ich erfolgreich aus meinem Herzen. Weil das Einzige, was wir mitnehmen können, wenn wir gehen von dieser Welt, ist unsere spirituelle Entwicklung. Alles andere bleibt zurück. Ja? Unser Haus, unser Auto. Alles das, was wir anschaffen. Das heißt nicht, dass wir jetzt ohne der Fülle leben sollen, nur verhaftungslos zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt viel haben, ist es fein. Wenn wir weniger haben, ist es auch fein. Ja? Ich merke auch, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man intensive Prozesse in seinem Leben hatte. Ich hatte einen sehr intensiven Prozess, wo ich wirklich alles verloren habe. Und das war gut für mich, weil ich gemerkt habe, dass wir eigentlich gar nicht viel brauchen. Also ich meine jetzt an materiellen Dingen. Ja? Und dass sie dann, wenn du deinem Herz folgst und wirklich ins Vertrauen gehst, dass die Fülle eh wieder kommt. Es ist nur, wenn du einen Widerstand hast und wenn du in den Kopf hineingehst, dann hast du in deinem Feld auch Schwingungen, die wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, negative Schwingungen, weiß ich nicht, aber dann siehst du es nicht so an. Ja? Also deshalb ja, ins Herz gehen, diese Herzqualität leben, aber in der Fülle leben. Das heißt, genießen auch mal, wenn man das gerne möchte, ein kleines Glas Wein trinken und das genießen. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass ich völlig dogmatisch sein muss und immer nur mit warmem Wasser, mit der warmen Wasserflasche herumlaufen muss. Das ist es nicht. Ja? Sondern auch in den Genuss gehen. Ja, ich meine, ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol, weil es mir nicht gut tut. Aber wer das, weißt du, dass man versteht, dass man auch mal irgendwie sich was, ein Eis isst. Ayurveda sagt jetzt nicht, wow, mach das jetzt zu 100%, mach 80 mal richtig, schau auf dich, auf deine Konstitution und 20%, mach mal das, was dir so richtig Freude macht. Und wenn das ein großer Eisbecher ist, dann machst du das auch mal, ja. Also kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt wirklich eine Erkrankung hast, ja, dann muss man natürlich schon noch aufpassen. Aber ich sage jetzt so in der Prävention. Es geht um den Genuss, um die Freude, ja, um die Hingabe.
Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich durch den Ayurveda, ich nenne es jetzt einfach mal zur Sinnlichkeit gefunden. Das ist so ein bisschen ein bei uns oft falsch konnotiertes Wort, aber es ist einfach auf so ganz vielen Ebenen, wirklich alle fünf Sinne zu benutzen. Und das finde ich, lernt man wunderbar im Ayurveda. Auch die Frage, wie esse ich und wie gehe ich mit mir um? Ich öle mich ein. Ja. Also das hat einfach ganz, ganz viel mit diesen Sinnen zu tun. Deswegen finde ich das ganz schön, dass du jetzt da so die Brücke schlägst zwischen dem Sinnlichen und diesem Spirituellen, weil der Zugang dann einfach auch wahrscheinlich für den einen oder anderen leichter ist, es jetzt über diese sinnlichen Erfahrungen zu machen, als sich jetzt hinzusetzen, zu meditieren und Om Shanti Shanti zu singen.
Ja, und weißt du, was es auch ist? Ayurveda lernt uns, achtsamer zu sein. Das heißt, wir fangen an, uns selbst zu beobachten. Das heißt, wir schauen, wie ist unsere Haut, wie ist unser Stuhl, wie ist unser Sprechen, ja? Wie ist der Körper allgemein, jeden Tag aufs Neue. Ja? Also wie ist meine momentane Konstitution oder Vikriti, also der Ist-Zustand im Moment. Und das lernt uns wirklich so diese Achtsamkeit auch. Also ist der Körper heute zu trocken, dann schaue ich, dass ich mich besser nähere. Und auch so logisch, weißt du, weil was dem Körper halt fehlt, das führt man ihm halt in irgendeiner Form zu. Und ich habe, wie ich begonnen habe, mit Ayurveda ein bisschen tiefer zu gehen, habe ich auch meine Kinder-Yoga-Gruppe noch gehabt und wir haben Ayurveda-Kochkurse gemeinsam gemacht. Also die waren wirklich, die haben das verstanden, für die war das ganz, ganz klar, dass jemand, der halt beispielsweise viel Kapha hat, ja, wenn er sehr gut genährt ist und die süße Komponente stark bei ihm ist, dass das Süße für den nicht so gut ist. Also das kann man auch mit Kindern anlernen. Ja. Natürlich auf sehr spielerische Art und Weise. Und wir haben viel mit, ich habe Spiele gebastelt und Kärtchen gemacht und so weiter. Ja. Aber es hat sowas, ich beobachte mich, aber bewertungsfrei. Ich gebe dem Raum, ja. Ich gehe jetzt nicht, boah, ich habe dicke Oberschenkel. Nein, aha, die Oberschenkel sind jetzt voluminös. Aha, das ist halt, weil ich die und die Konstitution habe, ja, so. Also man nimmt sich auch als Frau viel mehr an. Und das ist mal ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen dünner, das ist ein bisschen dicker. Und das ist so wichtig, dass man so seine eigene Schönheit auch erkennt, ja, auch so jetzt nicht nur das Licht in einem selbst, sondern auch die physische Schönheit, ja, und dieses Achtsame, und da hast du recht, dieses Sinnliche lernt man, auch das Berühren, weil wann ölt man sich schon mal so bewusst auch ein, ja, und beim Ayurveda lernst du das, dass du mit dem warmen Öl so deinen Körper berührst und so, wow, super, die Hand und der Arm, ja, das ja, macht was mit uns.
Und vielleicht auch Stellen, die man jetzt an sich selber nicht so sehr mag.
Genau.
Ja.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt, also es geht ja in diesem Podcast auch viel um Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich hatte schon mal eben auch eine Folge aufgenommen, wo es um Hochsensibilität ging. Und ich habe so ein bisschen die These für mich auch aufgestellt, dass das Menschen, die einfach sehr feinsinnig in ihrem Wesen sind, auch sehr fein mit dem Körper reagieren. Weil alles, sagt ja auch der Ayurveda, was wir irgendwie wahrnehmen von außen, muss ja genauso verdaut werden wie die Nahrung. Das heißt, irgendwie hängt es zusammen. Kannst du das jetzt aus deiner Energiearbeit auch bestätigen, dass da irgendwie so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Präferenz da ist in der Weise?
Also man kann da auch spannenderweise so von Ayurveda so diesen Bogen ziehen. Ja? Also im Ayurveda würden wir sagen, sehr oft sind das Menschen, die viel Vata haben. Ja? Sehr oft ist es so, dass die, auch die Kinder, die Hochsensiblen, sind meistens so zarte Vata-Personen, wo viel Luft und Raum im System ist oder sind. Ja? Und dadurch ist, die sind Luftikus und sehr oft haben die auch in ihrer feinen Energie, sind sie noch feiner in der Wahrnehmung. Also dieses Feine im System geht auch in diese Feine, in das Feld hinein. Ja? Mhm. Und sie können auch, wie soll man das sagen, sie können das Energiefeld auch nicht so leicht zumachen. Also zumachen jetzt im positiven Sinn. Also es ist gut, wenn man sich auch schützt und zumacht in irgendeiner Form. Und es geht mehr hinein. Also man nimmt von außen mehr auf. Und man sagt ja zum Beispiel, Vata-Menschen, die sind auch geruchsempfindlicher oder auch auf die Lautstärke empfindlicher. Ja, aber sie sind auch auf feine Schwingungen empfindlicher. Und jedes Lebensmittel hat eine Schwingung, klar. Und wenn diese Schwingung eben nicht zum Körper passt, aus was für Gründen, man müsste sich ja dann anschauen, was sind dann noch die tieferen Gründe. Aber wenn das Lebensmittel eben nicht passt, dann würde halt jemand, der nicht so sensibel ist, der könnte das essen. Es wäre zwar nicht ideal für ihn, aber er würde keine Reaktionen zeigen. Hingegen jemand, der so fein schwingt, der isst einen Löffel und irgendein Körperteil geht damit in Resonanz und zeigt eine Reaktion. Sehr oft ist es auch, also es kommt, ich komme von der pädagogischen Seite schon auch ein bisschen psychotherapeutisch. Ich habe zwar keine psychotherapeutische Ausbildung, aber habe so ein bisschen in dem Feld gearbeitet, weil ich sehr, so wie soll ich sagen, weil ich dieses in diesem Feld halt die Möglichkeit hatte zu arbeiten im schulischen Kontext. Mhm. Ja. Und sehr oft, vor allem wenn man über die Haut reagiert, hat es oft was mit Aggression zu tun. Also beispielsweise, wenn ich als Kind nicht gesehen worden bin in meiner Kraft, in meinem Leuchten, dann habe ich sehr oft versucht, das über Leistung zu kompensieren, dass mich die Mama oder der Papa sieht. Und wenn du immer noch nicht gesehen worden bist, dann erzeugt das logischerweise eine Ohnmacht. Und aus dieser Ohnmacht ist es sehr oft so der Fall, dass man auch hilflos ist und aggressiv und zornig wird. Und sehr oft bei Mädchen ist das so, die sind dann sehr angepasst und sind brav. Ja, die wollen ja brav sein und sie wollen ja jemandem gefallen und sie wollen ja keinen Wutausbruch kriegen. Und irgendwann einmal in einem Erwachsenenalter hat man dann beispielsweise so allergische Schübe auf der Haut. Und man weiß nicht, woher das kommt. Ja? Und dann kann das mit einem plötzlich mit einem Lebensmittel nämlich auftauchen. Dann isst man dieses Lebensmittel und bei diesem Lebensmittel hat man dauernd diesen allergischen Schock. Oder eine Hitze im Körper oder sowas. Ja? Also man kann dann eben spezifisch noch schauen, was ist die Geschichte von dem. Ja? Man könnte sich dann auch wieder mit anderen Leben damit beschäftigen. Aber das geht schon sehr weit. Also man kann natürlich auch dann zurückgehen und schauen, was fühlt der. Aber wie bereit oder wie offen ist jemand? Wenn jemand sagt, wow, das ist alles Humbug mit den vorigen Leben, dann setzt man halt woanders an. Also man holt den anderen dort ab, wo er steht. Ja? Und das fühlst du ja im therapeutischen Kontext. Ja? Also du fühlst ja, wie offen ist der. Und im Normalfall ziehe ich auch nur Menschen an, die dafür offen sind. Weil jemand, der mit so etwas nichts anfängt und der für den klar ist, dass eigentlich nur der physische Körper existiert und sonst nichts, der würde auch nie zu mir kommen. Ja,
klar. Das ist definitiv. Und wie ist es denn für dich? Weil du hast ja jetzt eben gesagt, du schwingst ja auch sehr fein, sonst würdest du das ja alles nicht empfangen. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass ja auch Leute zu dir kommen, die, ich sage jetzt mal, Traumata mitbringen, die wirklich ihr Päckchen haben und da was aufarbeiten wollen. Das macht ja bestimmt auch viel mit dir. Hast du über die Jahre da für dich erst lernen müssen, das abzugrenzen und deine Durchlässigkeit ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu minimieren? Kannst du das gut?
Ja, das ist halt ein Lernprozess und ja, ich brauche auch einen Ausgleich dafür. Ja? Also immer dann, wenn du natürlich mit niederschwingenden Energien, weil das ist so, wenn jemand ein Trauma hat oder so, dann ist das eine andere Schwingung, dann spürst du das auch. Ja? Das ist dann auch, das spüre dann ich auch. Also es überträgt sich jetzt nicht unmittelbar auf meinen Körper, aber natürlich spürt man das. Ich habe früher mit sehr verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet und klar, wenn ich am Abend, Nachmittag nach Hause gegangen bin, habe ich das wahrgenommen. Okay, man ist dann nicht mehr so wie in der Früh. Ja, das macht etwas mit einem. Und was ich halt gelernt habe, ist, oder was ich spüre, ist, für mich ist halt Natur unglaublich wichtig. Also das heißt, wenn ich merke, okay, mein System, das spüre ich, indem ich mich selbst nicht mehr so intensiv wahrnehmen kann. Dann merke ich, okay, es ist für mich wichtig, wieder etwas zu tun, um mich besser zu spüren. Und das ist bei mir die Natur. Also sprich, wenn ich in den Wald gehe, ob ich jetzt laufen gehe oder einen Spaziergang mache oder auch in der Stadt einmal in einem Park, das geht auch, dann kann ich mich sowas wie resetten, ja. Ich arbeite auch mit Steine. Das ist auch etwas, was ich mir früher nie gedacht habe. Früher habe ich mir immer gedacht, boah, wie die alle Edelsteine, also nicht Edelsteine, aber so Halbedelsteine herumketten haben und so, warum braucht man das oder so, ja. Und das spannenderweise hat sich das bei mir so ja, in den letzten 2, 3 Jahren stark entwickelt, dass ich bemerkt habe, okay, aber wenn ich einen Rosenquarz und einen Bergkristall habe, dann ist das nicht so stark. Oder einen Amethyst, ja. Ich habe das immer sehr dezent, dass man das jetzt nicht so sieht. Aber das hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können. Ja. Also weißt du, ich wollte nie, und das ist auch irgendwie spannend so zu meiner Geschichte, so, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren, war das für mich immer so, wow, wenn so Frauen Mitte 40 irgendwie so, ich sage jetzt esoterisch unter Anführungszeichen, ja, um das jetzt nicht negativ so zu bewerten, aber ich mir dachte, boah, also so möchte ich irgendwie nie werden, so, ja, mit der Ketten da umhängen, also so voll in der Bewertung, ja, also und heute, manchmal muss ich schmunzeln, weil ich mir denke, wow, eigentlich bin ich jetzt so geworden, aber natürlich in einer, auf einem ganz anderen, nicht Level, aber auf einer anders verkörpert, ja, also weißt du,
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist, ich kenne dieses Bild ganz genau, was du da zeichnest. Ich glaube, es ist immer der Unterschied, lebe ich das authentisch oder ist das halt was, weil man das jetzt als Frau in den, was weiß ich, da aufkommenden Wechseljahren gerade mal so eine Selbstfindungsphase hat. Ja, genau.
ja, aber weißt du, ich kann auch gar nichts anderes tun. Es ist für mich irgendwie so spannend, weil ich hätte ja auch die Möglichkeit, wieder als Lehrerin zu arbeiten. Ich habe das geliebt, ja. Aber ich spüre halt diesen Ruf so stark und ich fürs Herz entschieden. Ich habe mich für mein Herz entschieden und es ist manchmal nicht leicht, weil der lichtvolle Weg ist nicht ein Weg ohne Hindernissen. Das heißt, hast auch diese normalen Herausforderungen, die man so hat im Leben, ja. Aber ich weiß, dass es gibt nur den Weg. Es gibt den Weg, der Essenz zu folgen. Und ich weiß, dass ich das machen will, dass das mein Potenzial ist und dass ich das zum Leuchten bringen will. Ja.
Das heißt, also du ermutigst ja in deiner Arbeit jeden, seine Essenz auch zu leben oder sie erstmal wahrzunehmen, weil ich glaube, den meisten ist das schon gar nicht bewusst. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hören und zum ersten Mal Kontakt mit dir haben und irgendwie würde das mit mir resonieren und ich würde gerne herausfinden, ja, was ist denn jetzt meine Essenz? Was kann ich als kleines Tool, wie fange ich da an, weiter in Verbindung mit mir zu kommen oder überhaupt erstmal in Verbindung mit mir zu kommen, jetzt außer natürlich eine wunderbare Sitzung bei dir zu buchen. Hast du so, ich sage jetzt mal, so ein paar kleine Schritte, um da den Weg überhaupt erstmal anfangen zu gehen?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, mal zu fühlen, nehme ich mich überhaupt noch wahr oder bin ich nur mehr im Tun? Also das heißt, bin ich in diesem Radl drinnen, dass ich in der Früh aufstehe, nur mehr tu, 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 tu. Ja, so. Also das Erste ist wirklich so zu spüren, nehme ich mich überhaupt noch wahr und ist Freude in mir? Und wenn Freude in mir ist, dann ist das fein. Aber wenn ich das Gefühl habe, es ist keine Freude mehr da und keine Leichtigkeit und ich hadere oder ich zweifle viel mit dem, was ich tue, egal was es ist, dann wird es Zeit, dass man versucht, tiefer in sich hineinzufühlen. Und das geht am allerbesten mit der Atmung. Also das heißt, sich wirklich regelmäßig, und das meine ich wirklich, also du brauchst eine Konsequenz, um dich wieder wahrzunehmen. Das nützt jetzt nichts, dass du dich zweimal hinsetzt und atmest, sondern das heißt regelmäßig sich hinsetzen und einmal nur in die simpelste Atmung gehen, in die Bauchatmung hinein, ja? Und so versuchen, einmal zu spüren, was ist über, wo bin ich überhaupt? Wo ist dieses Ich überhaupt? Wo ist der Sitz von dem Ich? Dann ins Herz hineinfühlen, ja? Im Herz kann man sehr gut sich eine Lotusblüte vorstellen. Das schaut wirklich so aus. Das ist die Lotusblüte ist quasi vor dem Energiezentrum, vor dem Licht, ja, so schaut es wirklich aus, wenn man das, wenn man sehr tief geht oder wenn ich sehr tief kriege, dann kriege ich dieses Bild. Und mit diesem Lotus zu atmen, das heißt einatmen, den Lotus öffnen, ausatmen, schließen. Ja. Aber das ist etwas, was halt natürlich für jemanden, der jetzt sagt, na, ich brauche jetzt nur so eine kleine Idee, schwierig das selber zu machen. Aber sich zu fühlen und zu wahrnehmen, das kann jeder. Ja. Mal, oder auch festzustellen, eben, bin ich nur im Tun oder bin ich auch im Sein? Und allein schon, wenn ich mir diese Frage stelle und nicht weiß, was damit gemeint ist, dann sollte ich mich auf den Weg machen, etwas zu finden, ob es jetzt eine Meditationsstunde ist oder Yogastunde, etwas, wo ich ins Sein komme. Und das ist meistens so, dass wir das von außen brauchen. Also sprich, dass jemand kommt, der uns dann irgendwie was zeigt, ja.
Ja, wir brauchen Hilfe von außen. Also ich bin vollkommen bei dir, weil ich genau dieses Gefühl, was du beschreibst, dieses sich fragen, ja, ist das jetzt alles? Und doch nicht so fröhlich und leicht durch die Welt zu laufen. Ich kenne das sehr gut. Und mir hat da dieser ganze Prozess, den ich durchgemacht habe, meine, ich sage jetzt mal Selbstfindungsreise, deren Teil du jetzt auch sein darfst, unglaublich geholfen. Und in dem Moment, wo ich mich auch darauf eingelassen habe und diesen Weg weitergegangen bin, sind auch meine Beschwerden viel, viel weniger geworden. Das heißt, also ich sehe das auch so, dass der Ayurveda ein wunderbares Tool ist und ich liebe ihn und ich lebe nach ihm. Aber es ist das Mittel, um zu sich in Kontakt zu kommen. Das ist das Wichtige und das ist eigentlich das, was wir daraus lernen. Da gibt es sicherlich auch andere Wege, ob man das jetzt über eine TCM oder einfach nur
Ja.
wandern und in der Natur sein macht. Aber runtergebrochen, quasi den Weg zur Essenz zu finden, ist auch ein Weg zur Heilung, würdest du sagen.
Auf jeden Fall. Schau, alles, was man fühlt, heilt. Ja? Manchmal ist das nicht so angenehm. Manchmal fühlen wir auch unangenehme Dinge. Aber es gibt Menschen, die fühlen ihre Emotionen nicht mal, die fühlen ihr System nicht. Ja? Alles, was man fühlt, kann man heilen, auch wenn diese Prozesse sehr, sehr anspruchsvoll sein dürfen. Und in dem Moment, wo wir in die Achtsamkeit gehen mit uns, und eben Ayurveda ist ein Tool von vielen, ja, und wir gehen halt in Resonanz mit Ayurveda. Also ist es ein Tool für uns, um in die Achtsamkeit zu gehen und um ins Fühlen mit uns zu gehen. Und dann fühlen wir mal, heute fühlen wir mal da was, morgen fühlen wir mal dort was. Aber all das ist, da bist du im Prozess drinnen, ja, bist schön im Heilungsprozess drinnen. Und das hört eigentlich nie auf, ja. Das geht immer Schicht für Schicht. Dann geht die eine Schicht und dann denkst du, wow, endlich durch. Ja, aber dann kommt wieder das nächste Thema. Ja, das kennen wir, ja. Also wir denken, wow, so anspruchsvolles Leben und so, und dann kommt wieder das und so, und dann endlich habe ich das. Ja, ist schön. Und dann kommt das nächste. Das bröckelt dann so, ja. Das ist so, wir arbeiten unsere karmischen Dinge einfach ab. Deshalb sind wir gekommen, ja, dass wir das abarbeiten und ja, und immer klarer werden, immer reiner werden. So dass wir irgendwann einmal nicht mehr kommen müssen ins menschliche Leben. Ja, das können wir uns irgendwie auch nicht vorstellen, aber ja, es läuft so.
Du hast jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du wahrnimmst, dass diese Offenheit für deine Themen, nenne ich es jetzt einfach mal, für diese Form der Spiritualität oder für diesen Wachstumsprozess in der Gesellschaft viel, viel größer wird. Magst du uns da mal noch mitnehmen, wie du das so wahrnimmst und durch welche Gesellschaftsschichten sich das so zieht und wie sich das äußert?
Na, für mich ist es spannend, weil man glaubt es ja kaum, dass ich habe Klienten, die sind Unternehmensberater in wirklich sehr bekannten Firmen, ja, also wirklich, wo du denkst, wow, dass sich jemand so mit dem Thema Spiritualität so intensiv beschäftigt. Und die sind wirklich da drinnen, ja. Für die ist das, die wissen, sie sind mehr als nur dieser physische Körper. Oder ein sehr spannendes Erlebnis hatte ich auch, also ich habe auch schamanische Tools. Ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt und war da in einem Seminarhaus und habe das mit meinem Ex-Mann dort geleitet. Und da kamen sehr viele Schamanen. Und die haben mir immer wieder gezeigt, wie man arbeitet, schamanisch arbeitet und verschiedene, und auch Sachen, also Pfeife, Geschenke, also verschiedene so Tools. Und ich habe mir damals gedacht, wozu? Und heute setze ich das auch bei meiner Arbeit ein. Ja, es ist spannend, dass das gekommen ist. Hätte ich mir vor 10 Jahren, wie gesagt, auch noch nicht vorgestellt. Aber da war spannend, dass ich Kontakt zu einem Schamanen habe. der aus Peru kommt und der ist auch immer wieder in Österreich und auch in Wien und der hat mir mal auch was Spannendes erzählt, dass er eine sehr bekannte Bäckerei in Wien, die sehr viele Filialen hat, dass der Chef von dieser Kette ihn immer darum bittet, dass er die Filialen ausräuchert. Ja? Und dass gerade dieses Räuchern, das Räuchern ist ja mittlerweile, hat das ja auch schon einen ganz anderen Stellenwert, ja? Weil so diese rauen Nächte, das ist für viele schon ganz klar, dass sie da irgendwie räuchern um diese Zeit. Ja, das ist eine ganz alte Tradition, auch in der europäischen Kultur. Ist nicht nur aus Indien oder so, sondern auch im europäischen, ja, in den Kirchen wird Weihrauch verwendet, aber ja, das ist einfach da. Aber wie wunderbar, dass gerade in so, auch im Business die Leute immer mehr das Bewusstsein bekommen, ja, damit die Energie in der Bäckerei besser ist, damit mehr verkauft wird, damit der Fluss dort ist, wird vom Schamanen geräuchert. Also ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es quer durch den Gemüsegarten Leute gibt, die einfach erkennen, ja, da ist einfach mehr und ich bin nur der physische Körper und den physischen Körper, den reinigen wir jeden Tag, gehen duschen und lassen uns massieren und behandeln den auch mit Cremen oder wie auch immer. Und den energetischen Körper, um den haben wir uns bis jetzt, glaube ich, nicht so intensiv gekümmert, aber auch der gehört gepflegt und gereinigt und in die Schwingung gebracht, die er gerne möchte, ja, die für ihn gut ist. Und das merken halt immer mehr Menschen, ja, schön.
Ja, total schön. Und was machst du denn täglich, um dein Energiekörper auch zu reinigen?
Also bei mir ist das, also rein vom physischen her, aber das geht auch in den energetischen Körper, also ich öle mich. Und die medizinierten Öle im Ayurveda haben ja Kräutersubstanzen, das sind ja richtige Abkochungen. Und die gehen natürlich auch ins Feinstoffliche. Also das ist jetzt nur, das Ayurveda jetzt nur diesen physischen Körper heilt oder behandelt, so ist es ja nicht, sondern es geht auch ins Feine. Weil die Elemente, die sehen wir ja auch nicht. Ja? Weil siehst du die fünf Elemente bei dir? Nein, aber die sind. Du weißt, dass du bist aus denen materialisiert. Ja? Und das hilft mir enorm, um meine Erde zu bekommen. Ja? Um dieses Erdige zu haben. Weil wenn ich in diesem therapeutischen Kontext arbeite, ist es wichtig, dass ich viel Erde auch habe. Ja? Weil dann kann ich auch wahrnehmen. Wenn ich in der Luft bin, dann ist es zwar auch möglich, aber es ist nicht so intensiv. Ja? Ich habe eine sehr schöne Tagesroutine, also ich brauche auch Regelmäßigkeit, weil das Water in meinem System ist. Das heißt, es ist für mich wichtig, dass ich auch immer um die gleiche Zeit aufstehe, schlafen gehe und auch meine Essenszeiten einhalte. Das ist mal sowas, was mir Stabilität gibt. Ja? Also wirklich so, wo ich merke, das hält mich. Was ich mache, ist einmal am Tag mich hinsetze und in Verbindung gehe. Also nennt man es jetzt meditieren. Oder der göttlichen Energie sich verbinden, sich selber wahrnehmen, das Göttliche in sich selbst wahrnehmen, die Essenz fühlen. Und dann mache ich Kriya-Yoga. Also das heißt, das hat sehr viel mit Atmung und Chakra-Meditation zu tun. Ja? Das mache ich jeden Tag und wenn es nur 10 Minuten sind, manchmal länger, manchmal kürzer. Asanas mache ich schon auch, aber das Asanas haben einen nicht so hohen Stellenwert mittlerweile in meinem Leben. Ja? Also das ist fein, weil es auch Stabilität gibt. Also ich komme jetzt von einer sehr traditionellen Yoga-Richtung, bin jetzt nicht so im Flow oder auch im Ashtanga oder so. Ja? Und wie gesagt, das in die Natur gehen ist für mich wichtig. Ich wohne in der Stadt und da ist es wichtig, dass ich wirklich einmal am Tag im Wald bin. Der Wald ist bei mir nicht weit weg. Also ich bin in 10 Minuten im Wald und da habe ich die Verbindung mit der Erde viel, viel stärker, wie wenn ich da kurz vor die Tür nur gehe, ist Asphalt, ja. Das ist mir zu wenig. Ja. Das sind so eigentlich die Dinge, die mir gut tun, die mir helfen. Ja.
Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Du
Ja.
hast ja jetzt gerade schon vom Ölen gesprochen und von den medizinierten Ölen. Du hast jetzt vom Äußeren gesprochen, aber du wolltest mit uns auch noch ein Rezept für das Kräuterghee teilen, hast du mir gesagt.
Ja, also eigentlich habe ich mal gedacht, ich teile es mit dir, weil du eins machen wolltest, aber wir können es gleich mit allen teilen.
Ja, richtig.
Na, also ich bin ein Fan von Ghee prinzipiell und man kann Ghee sehr gut auch mit unseren Kräutern machen. Das heißt, wenn man so ein bisschen kräuterkundig ist, kann man sich überlegen, was kann ich jetzt für ein Kraut zum Beispiel nehmen? Was es bei uns auch gibt, ist Yashtimadur, also Süßholz zum Beispiel. Das ist etwas, was es auch bei uns zu kaufen gibt. Ist jetzt kein Kraut, beim Süßholz nimmt man die Wurzel.
Trinke übrigens gerade nebenher Süßholztee.
Das ist gut. Also gerade für Vata-Bitter-Menschen ist das wirklich, wirklich gut. Und auch für Frauen, die so, ich sage jetzt schon so Wechselbeschwerden haben, weil es auch kühlend ist. Und auch wenn du ein bisschen Magen merkst, dass es brennt, ja, wenn Hitze wo ist, dann ist das auch sehr gut. Und ich mache jetzt mal so eine kleine Anleitung, ja, vielleicht nur so ein bisschen, erzähle ein bisschen was, wie man es macht. Du kannst ja, wenn du möchtest, kannst du es ja posten, wie man es genau darstellt. Genau.
Das mache ich
Also was
gern.
man macht ist, es ist sehr kompliziert und wie ich in Indien war, in der Ayurveda-Pharmazie hospitiert, weil arbeiten kann man das nicht nennen und war halt überall dabei bei diesen ganzen Abkochungen und das hat mich fasziniert und meine Prüfung war dann eben, ja, Yashtimadu-Kripta zu machen. Also das ist eben, was ich jetzt gerade erzähle. Du machst zuerst eine Abkochung, das heißt, du nimmst, also man macht meistens 1 zu 16 und kocht es auf ein Viertel ab. Aber das schreibst du dann alles rein, weil das ist zu kompliziert. Also sprich, du machst wie eine sehr starke Auskochung mit den Kräutern. In dem Fall mit Yashtimadur, also mit Süßholz, groben Pulver. Ja? Oder ja, in der Apotheke kriegt man hier bei uns es zerkleinert, mit dem kann man es auch machen. Das kocht man relativ lang, bis es schön eingekocht ist. Das ist dann wie ein ganz dicker Tee, ja, wie so ein reichhaltiger Tee. Und dieser Tee wird dann gemischt mit dem Ghee und mit einer Paste aus Yashtimadu, also aus Süßholz. Das heißt, die Paste musst du zerstampfen. Also du merkst jetzt schon, wenn ich es erzähle, wie aufwendig. Und dann kochst du das Ghee mit der Paste und mit der Abkochung so lang ein, bis kein Wasser mehr drin ist, bis keine Flüssigkeit mehr drinnen ist. Das kann manchmal so 4 Stunden dauern. Und du machst dann einen Test, du nimmst dann ein Stück Papier, steckst das hinein, zündest das Papier an und wenn das noch knistert, ist noch Flüssigkeit drinnen und nicht das reine Öl. Ja? Also es ist ein sehr aufwendiger Prozess, aber es zahlt sich wirklich aus, weil man zum Beispiel dieses Süßholz-Ghee auch gut für Nasya nehmen kann, also um sich die Nase einzuschmieren, weil es eine kühlende Wirkung aufs System hat, wenn es für jemanden passt. Ja. Kann jetzt nicht jeder einfach so nehmen, aber es hat eine gute kühlende Wirkung.
Aber
Ja.
du kochst auch damit?
Nein, das ist wirklich mediziniert, das heißt, das ist wirklich nur für entweder zum Einnehmen, also oral, oder halt für Anwendungen, auch wenn du rote Stellen am Körper hast, Hitzestellen, kann man das verwenden. Ja.
Hm, spannend. Das ist echt toll. Also da freue ich mich drauf, wenn du mir das Rezept dann nochmal ausführlich gibst, damit ich das auch veröffentlichen
Und
kann.
kannst du natürlich auch, was auch immer jetzt dir für Kräuter einfallen, das kannst du im Grunde mit vielen Kräutern machen. Ja? Ich mache auch selber Öle zum Beispiel. Ja. Aber das ist das gleiche Rezept, im Grunde ist es das gleiche Verhältnis. Man nimmst du halt statt dem Kritter, also statt dem Ghee, nimmst halt Sesamöl. Ja. Ja, aber ich finde halt, alle, die irgendwie mit Ayurveda zu tun haben, sollten sich einmal zumindest ein eigenes Öl machen, damit sie sehen, wie aufwendig das ist, weil man dann auch mehr schätzt, wenn man sich ein Öl kauft, wie aufwendig das ist und wie viel Liebe da drinnen ist. Ja? Jetzt nicht einfach so ein 0815 Öl, sondern es ist wirklich, das hat was, da ist ja Energie drinnen. Ja?
Ja, und wenn du es selber machst, gibst du auch noch deine Energie rein,
Ja, klar.
ja. Ich werde am Wochenende mediziniertes Ghee kochen.
Aber es ist halt, wie gesagt, du brauchst ein bisschen Zeit dafür. Ja? Aber sehr
Ja,
schön.
das ist doch. Wochenende ist ja lang.
Ja, genau.
So, meine Liebe, gibt es denn noch irgendwas, was du sagst? Möchtest du noch loswerden, damit das Gespräch irgendwie rund wird? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich irgendwie nicht loswerden können?
Nein, ich freue mich einfach so über diesen Austausch und über so Verbindungen. Ja, ist doch einfach schön, wenn man in Resonanz geht und ja, fühlt, dass da irgendwie Energie da ist, die fließt. Und bei so einem Gespräch fühlt man das einfach. Ja, also es war ein wunderschönes Gespräch für mich.
Danke für
Vielen
mich
Dank.
auch. Normalerweise frage ich ja all meine Gäste am Ende noch, ob sie glauben, ihr Dharma gefunden zu haben. Ich glaube, bei dir erübrigt sich diese Frage.
Oder? Es klingt, ja, ich habe mein Dharma gefunden, aber weißt du, und ich glaube, das möchte ich, das ist vielleicht noch etwas, was ich mitgeben möchte. Ich habe auch als Lehrerin gewusst, da ist noch viel, viel mehr in mir. Da ist noch ein Potenzial, das gelebt werden darf. Und es war ein fordernder Prozess, das dann da durchzugehen und es zu erkennen und es auch wirklich zu leben. Das ist, also es fordert Dinge.
Braucht Mut. Ja,
es ist nicht immer easy gewesen. Jetzt wird es leicht. Jetzt wird es leicht und gut, weil ich jetzt da angekommen bin und weil es jetzt fließt. Aber der Prozess bis dahin, weil du sehr oft in den Widerstand gehst und zweifelst. Aber wenn du fühlst, und das rate ich wirklich jedem, der so merkt, wow, ja, bei mir ist da auch sowas, dann mach einfach Schritte. Einfach, es geht immer nur ein Schritt nach dem anderen. Und ich bin Jakobsweg gegangen und weißt du, es ist völlig vollkommen egal, wie schnell du gehst oder wie viele Kilometer du am Tag gehst. Irgendwann kommst du an. Aber geh und bleib nicht stehen.
Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich natürlich noch kurz neugierig, wie lange es bei dir gedauert hat, bis du dieses Leuchten, also du sprichst ja von der Glühbirne im Inneren, in der Essenz, und die sieht man bei dir wirklich. Wie lange hat es für dich gebraucht, bis du diesen Zustand erfahren durftest?
Das waren Etappen. Also ganz intensiv hat das 2005 begonnen. Da bin ich am Jakobsweg gegangen. Also das war eigentlich... Ich bin gegangen, weil ich wusste, ich habe ein freies Jahr und ich möchte einfach ein bisschen so was für mich machen. Und wenn du in Santiago de Compostela ankommst, dann gehst du dort auf so ein Amt und kriegst doch so eine Compostela, eine Urkunde. Und da war dann zum Ankreuzen, aus was für Gründen du das machst. Und ich habe plötzlich angekreuzt aus spirituellen Gründen. Und dann, wow, habe ich mir gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Ich habe das gemacht, um irgendwie mein Licht mehr zu sehen. Und da war mir klar, wow, ja, da ist was. Und ja, und so ist das dann immer, hat das dann immer verstärkt, ja, durch bin ich halt immer tiefer gegangen. Und ganz intensiv war es 2016 zu Beginn, also noch gar nicht so lang vor 4 Jahren, da ging ich durch einen sehr, also 2015 ging ich durch einen sehr intensiven Prozess, wo es sehr dunkel geworden ist, ja, wo ich mich auch selber verloren hatte. Also ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich das Gefühl habe, wo bin ich überhaupt? Und das war gut, so anstrengend, aber gut. Weil ich bin dann nach Indien gespürt, ja, ich muss wieder in mein geliebtes Indien. Ich bin sehr viel in Indien und mache auch Reisen hin mit Menschen. Also ich biete auch Retreats mittlerweile an in Indien, weil ich mich dort gerufen fühle. Und 2016 in Indien hatte ich dann so einschneidende Erlebnisse, auch im Kriya-Yoga-Ashram, wo ich richtig Licht gespürt habe. Man kann sich es nicht vorstellen, wenn man es erlebt hat. Und da habe ich erkannt, was Selbstliebe ist. Und bin ich in Pune, gibt es einen Ashram, also ich bin sehr gerne in Pune, das ist im Bundesstaat Maharashtra in der Mitte von Indien. Und da gibt es einen kleinen Ashram, Anandi Mayama, eine Yogini, die jetzt nicht mehr lebt. Und da bin ich rein und habe einfach nur Licht wahrgenommen. Ja? Also man kann sich das, wie gesagt, nicht vorstellen. Und dann habe ich mich vor ihr Bild gesetzt und habe meditiert. Und dann musste ich weinen, habe ich gemerkt, mein System reinigt sich. Ich wusste nicht, warum ich weine, aber ich habe gemerkt, es tut richtig gut. Ich reinige mich. Und plötzlich habe ich einfach nur Liebe gespürt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, obwohl sie ja nicht mehr im Körper ist, ist das deine Liebe zu mir? Und sie hat zu mir gesagt, Christine, das ist deine Liebe zu dir. Und das war das erste Mal, dass ich richtig intensiv Liebe gespürt habe, Selbstliebe. Und da wusste ich, da will ich bleiben und das will ich auch anderen zeigen. Und das möchte ich, dass man fühlen darf, dass das jeder fühlen darf. Und das war, glaube ich, so ein Prozess, wo ich sage, da kam es dann nochmal dazu, das war so der letzte Kick. Ja? Aber ich bin ja auch im Prozess, bei mir verändert sich es ja auch ständig. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich erleuchtet bin, aber ich fühle es halt sehr stark. Ich fühle diese Herzenergie und dieses Licht sehr stark. Und es gibt für mich halt keinen anderen Weg mehr, ja? Außer dem zu folgen.
Ich finde es wunderschön und inspirierend und ich hoffe, dass du deinen Weg, oder ich bin mir sicher, dass du deinen Weg so weitergehen wirst und dein Leuchten behältst und das verstärkst, sofern es noch möglich ist. Und ja, auf jeden Fall danke ich dir für alles, was du mit uns geteilt hast, deine persönlichen Erfahrungen und dein wundervolles, großes Wissen und deine Herzensenergie und alles. Schön. Und Ich verlinke dich natürlich in den Shownotes und danke dir einfach von ganzem Herzen für das Gespräch.
Danke für die Einladung. Es war wunderbar, war super. Ein schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Wunderbare Energie. Danke dir.
Mach's gut.
Ciao.
Ja, das war das Interview. Und falls du noch ein bisschen was über meine Erfahrungen mit Christine lesen möchtest, auf meinem Blog findest du auch einen Beitrag über meine Sitzung mit Christine. Und ich würde mich freuen, wenn du mal über meinen Blog hüpfst und schaust, was du da an Mehrwert für dich noch finden kannst. Und eine kleine Herzensbitte noch. Mach doch einen Screenshot, wenn du diesen Podcast hörst und teile ihn in deiner Story bei Instagram. Ich wäre da unglaublich dankbar für, weil auf dem Weg der Podcast einfach auch anderen angezeigt wird und ich damit meine Herzensthemen weiter in die Welt schicken kann. Ich sage danke und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut!